Jojo, Leute, eure kühnsten Träume werden heute wahr. Ihr habt das Vergnügen mit mir alleine. Ich habe Franzi stumm geschaltet. Nee, Spaß. Wäre natürlich nur halb so schön und dann wird doch ein wichtiger Teil hier fehlen. Ich wollte einfach mal die Gelegenheit nutzen, da heute unsere 10. Folge ansteht, sozusagen ein kleines Jubiläum, mich stellvertretend für uns beide bei euch zu bedanken. Wir freuen uns riesig über die Treue, dass ihr fleißig reinhört, die verschiedenen Zuschriften, die uns auf Insta oder anderen Wegen erreichen. Und die zahlreichen 5-Sterne-Bewertungen. Wer das noch nicht getan hat, kann jetzt gerne kurz pausieren, das schnell nachholen und dann sofort weiterhören. Danke. Ja, wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei. Habt Spaß dran, uns beim Quatschen zuzuhören oder euch einfach mit uns die Zeit zu vertreiben. Ob beim Training, auf dem Weg zur Arbeit oder von mir aus auch während der Arbeit. Wir machen natürlich weiter. Wir freuen uns darauf, regelmäßig hier miteinander zu quatschen über Themen aus dem Triathlonsport, unserem Alltag oder auch einfach über Schnittpunkte, die der Sport im Allgemeinen und das Leben so bereithalten. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder einfach irgendwelche Wünsche für Themen, die wir behandeln sollen, meldet euch gerne, schreibt uns einfach und wir werden, so gut es geht, versuchen, diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Themen irgendwie zu behandeln, darüber zu plaudern. Und ja, zu guter Letzt noch einmal ein kleines Shoutout an meine bessere Hälfte, die regelmäßig hier nach den Aufnahmen noch da sitzt und die Folgen schneidet, um ein wenig Ordnung in meine wirren Gedanken zu bringen. Ich fange öfter mal an zu sprechen und dann erst zu sortieren, was ich da eigentlich genau ausdrücken möchte in dem ganzen Satz. Von daher ist da manchmal ein bisschen was zu tun. Dafür auch nochmal ein kleines Shoutout hier zum Jubiläum. Ansonsten euch jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Macht euch ruhig ein Kaltgetränk auf zu dem ersten von vielen Jubiläen. Alternativ geht natürlich auch ein Eiweißshake. Peace out.
Das ist Sweet Spot, Baby.
Gute und Servus hier aus, ich würde sagen, wieder erwinterten Allgäu. Weil ich fand es heute wieder sehr kalt und grau. Und am Wochenende war es so schön sonnig. Und ich fand es fast warm.
Also ich fand es heute jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also ich war vorhin ehrlicherweise im Fitnessstudio, um drin zu trainieren, weil heute wirklich kein so schöner Tag war. Dann wurden, als ich aufs Laufband gegangen bin, die Fenster geöffnet. Und das war sehr schön und angenehm. Und ich habe das sehr genossen. Also ich fand es jetzt nicht zu kalt.
Zu kalt zum draußen laufen war es anscheinend schon.
Nee, eher ein bisschen zu nass. Ich bin ja ein Schönwetterathlet.
Also Winter.
Nein, also im Sommer regnet es genauso. Das ist jetzt echt Quatsch.
Da kann man aber draußen laufen.
Man kann auch im Sommer mal aufs Laufband gehen, wenn es regnet. Wenn man, wie ich, so ein kleiner, wie sagt man dazu, Weichei aus Zucker.
Ja, beides, glaube ich.
Ja, ich stehe dazu. Ich bin Schönwetterathlet und werde es vermutlich auch immer bleiben.
Auf jeden Fall steht vielleicht nochmal ein Wintereinbruch bevor. Oder auch nicht.
Okay, was möchtest du mit der Aussage uns mitteilen?
Dass ich eigentlich nicht mehr möchte. Aber wenn ich so drüber nachdenke, nochmal langlaufen, ist schon,
Also,
macht schon
ich
Bock.
sehe dich nicht mehr langlaufen. Wann wirst du denn noch langlaufen? Diese Woche auf keinen Fall. Nächste Woche auch auf keinen Fall. Und die dann bist du. Ah, nee, du bist ja noch eine Woche da. Ja, gut. Vielleicht klappt es ja dann nochmal. Also, ich glaube nicht, dass es nochmal so kalt wird, dass man langlaufen kann.
Bin eh bereit für Frühling und Sommer und
Und ich bin eh der Wetterbeauftragte von uns beiden.
ja, aber irgendwie ein Wetterfrosch mit vielen, ein breites, ein großes Trefferbild hast du. Also sehr oft daneben, manchmal auch rein.
Du willst sagen, nicht so zuverlässig.
So.
Aber manchmal schon. Und so grundsätzlich habe ich zumindest Ahnung.
Okay.
Ich weiß, wovon ich spreche.
Gut.
Ich habe das geerbt. Die Achse mütterlicherseits ist wetteraffin.
Ja, auf jeden Fall kann jedes einzelne Wetterphänomen oder auch Nichtphänomen zurückgeführt werden auf dieser, das oder jenes.
Ja, beziehungsweise ich bin halt wetterfühlig. Also wenn sich das Wetter ändert oder irgendwie so, dann habe ich da ganz, ganz feine Antennen. So wie gestern. Gestern hatte ich einfach Kopfschmerzen des Todes. Aber warum? Weil es seit langem mal wieder 2 Tage lang richtig krass sonnig war und es schlägt mir dann aufs Gemüt.
Ich habe es gefeiert. Also
Ja, ich auch. Ich auch. Und mir geht es auch schon viel, viel besser, muss ich sagen. Also die 2 Tage haben mir sehr viel Energie geschenkt, einfach weil mein Vitamin-D-Speicher mal wieder ein bisschen aufgefüllt ist, aber das wird jetzt immer besser. Und dann werde ich auch wieder voller Energie und Lebenslust durchs Leben wandeln und du wirst mich nicht mehr wiedererkennen. Du wirst dir denken.
Und von Papierweiß wirst du langsam zu Altpapierweiß.
Also ich habe schon wieder ein bisschen mehr Farbe bekommen, aber wenn ich so im Fitnessstudio in der Umkleide mich umziehe, dann schäme ich mich immer noch so ein bisschen für meine Farbe.
Kennst du das von früher, von den Schulheften? Diese teuren und guten Schulhefte, die waren immer so richtig weiß. Und dann gab es immer noch...
Die Recyclinghefte.
Altpapier heißt
es. Oh, das waren immer die armen Schweine.
Altpapier ist das falsche Wort.
Recyclingpapier
halt. Ja, ja, so.
Ja, ja, genau, die waren so braun. Und also bei uns in der Grundschule haben wir die Hefte dann bekommen. Und dann haben wir manchmal da so diese beschissenen Hefte bekommen. Und dann in der Schule später konnte man sich die auch manchmal selber kaufen oder musste man dann auch selber kaufen. Und dann habe ich immer meine Eltern dazu genötigt, mir diese ganz teuren Oxford-Hefte zu kaufen. Weißt du, wie ich meine?
Nee.
Das waren so die ganz teuren mit den ganz dicken, stabilen Seiten und so. Also jeder, der Oxford-Hefte kennt, der weiß, wie, was für ein dicker denn da Scheiß es ist. Und dass meine Eltern echt, was zur Schule betroffen hat, so viel Geld gelassen haben, weil mein Bruder und ich immer noch für jedes Fach andere so diese Umschläge. Nein, nein, nein. Diese farbigen Umschläge für die Hefte, wie nennt man die?
Da, wo man es abheften
diese
kann.
Mäntel. Nein, nein, nein. Das gab doch, also, ich weiß, oh, vielleicht hattet ihr das nicht.
Ich weiß.
Also quasi Hefte und dann diese Ummantelung, da gab es einen Namen dafür.
Ich keine Ahnung, wie es
hieß. Hülle.
Aber das musste man haben, weil in Grundschulzeiten, danach weiß ich nicht mehr.
Da wird man
auch. Also auch 5., 6. Klassen, so könnte auch gewesen sein. Mathe war rot oder so und Deutsch war gelb oder irgendwie so. Oder
und dann gab's,
Bio war grün.
Und wenn man dann die Lehre gewechselt hat und die dann das anders haben wollte, dann war man selber komplett verwirrt.
Ja, aber da musste ja alles anders sein, weil es gab ja nur 5 Farben oder so oder keine Ahnung wie viele. Dann
echt, bei uns gibt es da so ultra, ultra viele Farben. Beim Papierliebel in Regensburg gab es ungefähr 20 Heftfarben.
Echt?
Und es war dann auch immer...
Thema, es waren Farben, aber es gibt nicht mal so Farben.
Doch, da gab es dann so verschiedene. Hellblau, dunkelblau, rot, orange, gelb, rosa.
Blau ist blau.
Da war man immer der King, wenn man so ganz viele verschiedene Special-Farben hatte.
Deutsch war blau, glaube ich. Ach, was weiß ich. Bei Englisch war blau.
Bei uns hat das immer variiert. Und dann hat es irgendwann durfte man das selber entscheiden, ob man sowas überhaupt wollte. Und irgendwann hatte ich einfach keine Hefte mehr. Irgendwann hatte ich einfach nur noch Zettel.
Tja, also Zettel und Ordner. Ich hatte mir irgendwann einen Ordner. Und irgendwann nur noch Zettel.
Ja. Also ich hatte, also meine Schultasche für die 11. und 12. Klasse, die benutzt du mittlerweile als Rucksack. Die ist so klein. Ich weiß gar nicht, was ich da drin transportiert habe, aber da passt nicht mein Ordner rein. Also ich weiß nicht, wie ich das damals bewerkstelligt habe. Aber bei uns die Leute teilweise auch mit der Handtasche in die Schule gegangen. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben. Aber
so war es, gell?
Ich habe auch meine Mathe-Hausaufgaben einfach teilweise auf irgendeinem Arbeitsblatt von einem anderen Fach einfach hinten drauf gemacht.
Du warst bestimmt so ein, wie nennt man sowas, so eine Gadget-Lady mit so einer Federmappe mit 80.000 Stiften drin und
nee.
Tippex und
ich hatte nichts.
Radiergummi.
Ich hatte einen Kugelschreiber.
Wirklich?
Also in der Grundschule hatte ja jeder so ein Ding. Und dann bin ich, also nachdem das nicht mehr kontrolliert wurde oder gefordert von Lehrern, wie man das zu haben hat, bin ich verfallen. Und dann hatte ich einfach, eine Zeit lang hatte ich noch so Stabilo-Stifte. So
das sind diese
Feinliner. Feinliner, genau. Ja. Und dann habe ich also sozusagen dann, wie nennt man das, Oberstufe, ja. Da hatte ich halt dann, da hast du ja noch in Mathe so einen Zirkel gebraucht und so Zeug. Und das hatte ich alles in so einem, bei uns hieß das Schlampermäppchen. So ein
ja, wo alles drin lag.
Ja, und da habe ich, also so eine Wurst quasi.
Ja, ja, ja.
Und da war halt ein Stift, ein Zirkel, ein Lineal und ein Geodreieck drin.
Ja, jetzt hatte
ich und ein Bleistift und Radiergummi. So, das war mein Equipment.
Ja, irgendwann musste man für Kunst noch so 2 verschiedene Bleistifte und
ich verstehe
bis heute nicht, was der Unterschied dazwischen war, aber
HB
man musste so haben.
Und 2B und...
Und ansonsten hatte ich Kuli. Und ich hatte früher auch mal einen Schönschreibfüller, weil meine Schrift so beschissen ist, aber... Irgendwann habe ich den nicht mehr genutzt.
Habe ich dir schon mal erzählt, die Geschichte mit dem Schönschreibheft? Dass bei uns in der Grundschule alle ein Schönschreibheft haben mussten und ich nicht, weil meine Lehrerin mich darin fördern wollte, Geschichten zu schreiben, mit der Konsequenz, dass damals das so die Urban Legend war, dass ich eine schöne Schrift hätte und das aber überhaupt nicht gestimmt hat und ich dann im Gymnasium extreme Probleme hatte, weil ich so hässlich geschrieben habe, weil ich es nie geübt habe, dass die Lehrer teilweise meine Sachen nicht lesen konnten und als ich durchgezogen bis ins Studium, dass ich wirklich teilweise, wenn ich irgendwie nach Ende der Schulaufgabe oder Examen, Prüfung, whatever hatte, dass ich dann einfach das Ganze nochmal abgeschrieben habe, dass man es lesen kann. Also ich habe quasi schnell alles durchgemacht und dann hatte ich noch Zeit und habe es einfach nochmal geschrieben, weil es so hässlich war, dass die Lehrer teilweise gesagt haben, ich kann das nicht korrigieren, ich kann es nicht lesen. Oder dass ich Notenabzug bekommen habe für Schrift.
Ja, habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal bekommen. Keine Ahnung, irgendwann, so spätestens ab Oberstufe, war das, glaube ich, auch vorbei mit irgendwie Benotung auf Schriften oder sonst irgendwas.
Ja, aber wenn du es nicht lesen kannst, ist ja auch scheiße. Also ich habe echt eine Sauklaue, wobei, ich glaube, du schreibst noch hässlicher als ich.
Ich glaube auch, ja. Meistens, manchmal kann ich selber auch nicht mehr unbedingt entziffern, aber meistens schon.
Und ich umgebe mich einfach immer mit Leuten mit hässlicher Handschrift, damit mein heraussticht.
Mittlerweile schreibe ich eigentlich alles in Notizen von iPhone oder auf dem PC oder so.
Ja, nee, das ist bei mir noch nicht angekommen. Ich bin schon noch handschriftlicher als du. Ich schreibe auch Einkaufszettel noch mit der Hand und so. Das machst du alles gar nicht mehr.
Ah, ich mache die Notizen rein, dann gehe ich in den Gang. Dann mache ich diese rein in den Einkaufswagen, dann mache ich die Notiz weg, dann zack, abgehakt.
Und ich habe halt auch so durch den Journalismus so mir so eine Art Stenografie angewöhnt, die halt nur ich lesen kann. Und das ist manchmal ganz geil, wenn du irgendwie so ein Interview machst mit jemandem und du schreibst mit und derjenige einfach überhaupt keinen Plan hat, was du gerade aufschreibst, weil es ist so unangenehm, wenn jemand dann mitliest, was du jetzt für, sag ich mal, aufschreibenswert hältst und was nicht.
Hast du eine Geheimschrift oder
was? Ja, habe ich mir eine Geheimschrift ausgedacht.
Junge, Junge, Junge. Aber ich weiß nicht warum, irgendwie hätte ich gedacht, dass du so eine Gadget-Lady warst, was so Stifte und so angeht und so abheften und keine Ahnung was.
Aber, aber du weißt doch, wie unordentlich ich bin. Wie soll das zusammengehen?
Ja, weiß auch nicht, was
mir da. Ich wäre nicht mal dazu, am Ende der Grundschule habe ich nicht mal mehr es für nötig geachtet, in diesem aufklappbaren Mäppchen meine Stifte in diese Schlaufe reinzuschieben, sondern ich habe die einfach reingeschmissen und zugeklappt, weil mir das zu blöd war, das da so einzusortieren.
Ja, das glaube ich auch, aber ich dachte, du hattest alle Stifte, weil du hast, glaube ich, ungefähr 80.000 Stifte.
Ja, weil ich nichts wegschmeißen kann. Die sind auch alle nicht benutzt. Das ist ja das Schöne dran, dass die alle neu sind. Ich habe auch, als wir jetzt hierher gezogen sind, ins Allgäu mal in meinem Kinderzimmer ausgemistet und ich habe einfach festgestellt, dass dafür, dass ich echt nicht lange Kunst hatte, ich habe das sehr schnell abgewählt, habe ich, glaube ich, irgendwie 10 Malkästen oder so und keiner davon ist richtig hergenommen.
Naja.
Mein künstlerisches Talent wurde gefördert, aber ich war einfach resistent. Zumindest was jetzt bildende Künste betrifft.
Ich bin schon mehr die künstlerische Seele.
Von uns?
Ja.
Wo schaffst du Kunst?
Den ganzen Tag eigentlich, da lasse ich Kunst.
Wo? Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Achso, ja, weil du ein Banause bist.
Du hinterlässt höchstens Ordnung. Du machst alles weg. Du machst meine Kunst, machst du wieder weg.
Ja, weißt du, was eine Kunst ist? Den Alltag so zu meistern, Mann, das ist eine Kunst.
Wie ich? Ja, das ist Kunst.
Nein.
Ich finde es vor allem irgendwie witzig, dass du mich für eine Gadget-Lady gehalten hast, in Anbetracht der Tatsache, dass ich auch heute keine Gadget-Lady bin. Weil ungefähr Gadget so, das ist, was mich am allerwenigsten auszeichnet. Ich bin froh, dass ich eine Laufuhr bedienen kann, so halbwegs, nicht mal komplett, sondern du musst mir da immer noch teilweise was zeigen. Und einen Radcomputer bedienen kann, so halbwegs. Und du musst mir immer noch was zeigen dabei. Und
ja, aber das ist ja technische Gadgets, da, ja, das stimmt. Aber du hast schon so komische Sachen, die kein Mensch braucht. So
ja, natürlich nicht, weil das alles Sachen sind, die man halt irgendwie mal geschenkt bekommt und die ich halt nicht wegschmeiße.
Weil also Gadgets. Die
Hä? Ja, aber ich benutze es ja nicht. Das ist ja nichts, was ich erstrebe. Ich meine, ich kann nichts dafür, wenn mir Leute was schenken. Ich habe auch mal eine Popcornmaschine besessen. Und es ist einfach der größte Scheiß auf Erden.
Ja,
aber das hat einfach mein Vater mir geschenkt, weil er einfach planlos war.
Also schon ein bisschen lustig, finde ich das, eine Popcornmaschine, ein bisschen witzig.
Ach nee, das ist aber unnötig, so Geschenk überhaupt.
Das sind Gadgets halt so.
Was uns irgendwie ja zum Thema bringt. Also sprich, Gadgets, Daten sammeln über sich selbst und über den Sport und so weiter, oder?
Ja, ich nutze, glaube ich, mehr, also ich nutze mehr als du, das glaube ich nicht, das weiß ich, aber ich habe auch schon irgendwie mal so alles getestet, weil ich irgendwie das aus so sportwissenschaftlicher Sicht auch spannend finde, ob man damit was für sich selber irgendwie an Erkenntnis rausziehen kann. Deswegen probiere ich da schon gerne Sachen aus. Aber muss auch sagen, dass ich eigentlich mit dem Sport angefangen habe zu einer Zeit, klingt so, als wäre es jetzt so vor 100 Jahren, aber da hatte man gar nicht viele Gadgets eigentlich so. Also ich weiß, als ich da Anfang den Sport gemacht habe, hatte ich nichts. Und dann irgendwann hatte man mal eine Uhr und dann irgendwann hatte man mal eine Pulsuhr. Und so, das war eigentlich alles. Ich bin früher auch dann mit der Pulsuhr Rad gefahren zum Beispiel.
Mhm.
Und vorher hatte man noch einen Tacho, so mit so einem Speichenmagnet und so.
Ich hatte noch nie einen Tacho.
Von daher kenne ich irgendwie so beide Welten. Und finde das irgendwie auch spannend, weil ich auch heute noch merke, und dabei geht es gar nicht so drum, alte Trainer versus junge Trainer oder so, sondern auch sowohl als auch gibt es irgendwie trotzdem so das Lager von Gadget-basiert und eher so Körpergefühl-basiert und irgendwie gibt es beides.
Hm.
Und vermehrt schon aus dem alten Lager so, die dann irgendwie sagen, ja, Schmodder, so braucht man gar nicht alles zu überwachen und man muss ein gutes Körpergefühl haben, aber
Also ich habe eher das Gefühl, dass es kaum noch Leute gibt, die aufs Körpergefühl hören und da irgendwie grundsätzlich gerade im Triathlon alles sehr datengetrieben und datenbasiert ist. Bei mir war es so, dass ich, als ich mit Laufen angefangen habe, erstmal gar keine Uhr hatte und dann hat mir meine Mama bei Tchibo für 25 Euro eine Stoppuhr gekauft. Die konnte halt stoppen, Start, Stopp und Zwischenzeiten. Damit bin ich sehr lange sehr gut gefahren und ich weiß noch, wie ich beim Landkreislauf, Regensburger Landkreislauf, dann für meinen alten Skiclub eingesetzt wurde. Die hatten gefragt, ob ich da mitmachen will für das Team. Also das ist so eine Art Staffellauf über mehrere Etappen. Und dann wollten die halt sozusagen einschätzen, wie schnell ich laufe, damit halt sozusagen die nachfolgenden StaffelteilnehmerInnen wissen, wann sie sich sozusagen bei ihrer Stelle einfinden. Und dann haben sie mich gefragt, was rennst denn du für einen Schnied? Und ich stand da und habe mir gedacht, was meinen die denn? Und die haben halt dann sozusagen wollten wissen, welchen Kilometerschnitt ich laufe. Und ich bin zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich im Bayern-Kader gewesen und alles. Also ich war jetzt nicht schlecht, so, aber ich hatte halt keine Ahnung, was ich im Dauerlauf für einen Kilometerschnitt laufe, weil meine Ansagen waren halt, okay, wir laufen heute eine halbe Stunde oder wir laufen heute eine Dreiviertelstunde. Und dann ist man halt gelaufen und da kam man wieder. Die einen sind halt mit denen gelaufen, die anderen mit denen. Und manchmal war schon jemand dabei, der irgendwie die Pace ganz gut bestimmen konnte und auch eine GPS-Uhr hatte, aber ich bin halt immer einfach nur immer mitgelaufen und das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt vielleicht mal eine GPS-Uhr oder so und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie so eine ganz, ganz simple Polar, die halt so Kilometerschnitt ausgeworfen hat und das war für mich schon voll das Ding und dann hat es, also mich hat es voll motiviert. Meine Trainer hatten damals noch ein bisschen Angst, dass es irgendwie, dass es mich verheizt, deswegen hatten sie das auch nicht so forciert. Aber grundsätzlich ist eben auch das Umfeld, wo ich herkomme, zwar in also Zeiten und stoppenmäßig schon irgendwie datenbasiert gewesen, aber halt vieles jetzt gerade eben Dauerlauftempo in sozusagen meinem Anfangsstadium noch sehr darauf ausgelegt war, lauf so, dass du dich unterhalten kannst, lauf so, dass du nicht ins Schnaufen kommst, lauf so, dass dir warm ist im Winter oder irgendwie so, weißt du? Und da war das alles noch so ganz rudimentär.
Ja.
Und ich glaube aber, dass es auch gut war, weil ich dadurch auch jetzt in meiner jetzigen Sportler, wie sagt man da, Sportlerinnen?
Laufbahn,
was auch immer, ja. Immer noch in vielen Situationen, wenn vielleicht irgendwie jetzt der Kilometerschnitt zu langsam ist, weiß, dass es trotzdem in Ordnung ist, weil die Anstrengung passt. Oder auch weiß, dass ich ein bisschen schneller laufen kann, weil die Bedingungen passen oder weil mein Gefühl einfach mir sagt, ja, das kannst du heute machen. Und zwar nicht, weil ich mich jetzt heute so stark fühle und das jetzt einfach Bäume ausreißen kann, sondern einfach, weil sozusagen mein Anstrengungsgrad ausreicht oder auch sowas wie Laktat oder sowas. Ich merke das halt, wenn ich ins Laktat komme oder wenn ich anaerob werde oder wenn ich es halt nicht bin.
Also ich finde zum Beispiel für mich irgendwie voll die neue Erfahrung so war, als ich dann vermehrt auch vom Schwimmen, obwohl es ja schon sehr früh war, aber dann eben vielleicht auch eher in Triathlon dann mit Erwachsenenleuten gekommen bin, da irgendwie mit trainiert habe als Kind, als Jugendlicher, aber eher Kind, die dann im Wasser auf einmal mit einer Uhr waren.
So. Ja, aber das ist einfach, das macht man einfach
nicht. Ja, das ist auf jeden Fall verboten so, aber irgendwie ist es halt so ein Triathleten-Ding,
ja, auch
so datenbasiert zu sein. Also ich glaube, zumindest habe ich so die Einsicht aus dem Schwimmen und auch aus, gewisser Weise irgendwie auch Laufen. Und da war das nicht so irgendwie fortgeschritten oder so weit verbreitet wie im Triathlon, dass im Triathlon wirklich jeder, der gerade so irgendwie ankommt oder sich über die Ziellinie schleppt, auch das voll datenbasiert schon irgendwie macht und da hinten dran hängt und sich überwacht und das guckt und danach irgendwie auswertet und so. Und ich finde, wie gesagt, das eine Extrem ist gut, das andere Extrem auch nicht gut, aber ich finde beides zusammen irgendwie ganz gut, weil man dann einmal eben diese Daten hat, die ja, gerade wenn ich es jetzt aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie an mir anschaue, schon auch wichtig sind und eben ja einfach einen objektiven Parameter irgendwie haben, mit dem man das dann auch irgendwie belegen kann, aber das subjektive Gefühl dann auch manchmal verloren geht. So habe ich auch schon sehr oft aus der anderen Sicht sozusagen gemerkt,
ja, dass
man auf Trainerseite dann zum Beispiel irgendwelche Leute gesagt haben, ja, das Schwimmprogramm in dem Plan, was du da reingelegt hast,
das sind 50 Meter, aber ich bin mir auf einer 25 Meter Bahn, kannst du das vielleicht so eintragen, dass ich auf meiner Uhr dann immer das angezeigt bekomme und dann weiß, wann ich wo was machen soll und so. Und ich denke mir so, nee, also so, dann schreibt halt Oldschool noch das auf den Zettel und klebst dann die Wasserflasche so.
Ja, also das, also gerade jetzt Schwimmen ist ein gutes Beispiel, gut, dass du es angesprochen hast. Ich will niemand dafür kritisieren, dass er mit einer Armbanduhr schwimmen geht. So. Ich persönlich fände es mega nervig und es würde mir einfach weniger Spaß machen zu schwimmen, ehrlich. Also, weil das ist auch, ich würde mir auch kein Schlüsselband um den Arm machen und manche machen das oder machen sich ums Fußgelenk. Mich würde es einfach wirklich stören. Ich hätte weniger Spaß am Training. Das ist das eine. Das andere ist, dass du hast Bedingungen, die sind doch traumhaft. Du gehst in ein Schwimmbad, die Bahn ist 25 Meter lang. Das heißt, wenn ich mitzähle, was wirklich nicht schwer ist, dann weiß ich, wie viel ich am Ende geschwommen bin. Wohingegen, wenn ich laufen gehe, weiß ich nicht, wie lang ist die Strecke von hier bis ins nächste Dorf oder was auch immer. Das ist gut, wenn eine Uhr mitläuft, weil die sagt mir dann, wie lange ich gelaufen bin. Da muss ich jetzt nicht mich auf eine 400-Meter-Bahn stellen und immer im Kreis laufen. Das ist irgendwie so für mich der Luxus einer GPS-Uhr. So. Und klar, natürlich kannst du durch eine Stoppuhr beim Schwimmen dann irgendwie festhalten, wie schnell du geschwommen bist. Aber im Prinzip ist es für mich das Schönste überhaupt, dass ich beim Schwimmen wie in keiner anderen Sportart ein super Gefühl dafür entwickeln kann, was ist mein GA-Tempo, was ist mein Schwellenbereich, was ist mein EB-Bereich, weil ich die Kontrolle habe durch die Uhr, die mitläuft, durch die Trainingsuhr. Klar, gibt es in manchen Becken nicht, aber ehrlicherweise, die meisten Schwimmbäder haben eine Uhr oder eine Trainingsuhr, die mitläuft irgendwo. Ich kann auf jeden Fall immer kontrollieren, ob ich ungefähr richtig bin und ob ich jetzt auf die Sekunde genau richtig schwimme, ist doch schon allein deswegen unerheblich, weil mal bist du zu zehnt auf der Bahn und musst dreimal überholen auf 100 Meter und manchmal bist du alleine, manchmal hast du Leinen gespannt, manchmal schwimmst du wie auf dem offenen Meer, weil du halt dich durch ein Becken kämpfen musst, wo keine Wellenbrecherleinen sind und sowas. Das heißt, ich finde es manchmal super traurig, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen da sozusagen immer mitstoppen, damit sie es dann auf Strava hochladen können, weil was nicht gestoppt ist, hat nicht stattgefunden, sondern eigentlich man diese Gelegenheit nutzen müsste, gerade beim Schwimmen diesen Luxus, eine vermessene Bahn zu haben, auf der man sich bewegt. Weil zum Beispiel im Freiwasser finde ich es noch irgendwie nachvollziehbarer, wenn man da die Uhr mitlaufen lässt, was ich zwar auch nicht mache, aber das ist, sag ich mal, dann wieder persönliche Eigenart. Aber zum Beispiel du machst es ja, dass du im Freiwasser die Uhr mitlaufen lässt. Und aber dann kannst du danach sehr genau sagen, wie viel Meter du geschwommen bist.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob man das so wirklich sehr genau dann auf Meter runterbrechen kann. Das, glaube ich, da geht es vor allem einfach mehr um die Zeit, dass man weiß, okay, weil so man hat dann natürlich da dann keine Meter, das kann man halt nicht nehmen und dann geht es irgendwie mehr so um die Zeit, die man halt irgendwie schon hat und wann man umdrehen muss oder so halt, oder keine Ahnung. Ja, wenn man bei dem Thema irgendwie Uhren bleibt und so, dann ist da ja natürlich viel passiert in den letzten Jahren auch und was ich auch sagen muss, gerade wenn man sich eben irgendwie das Ganze aus sportwissenschaftlicher Sicht anschaut und dann auch ja auf verschiedene Parameter guckt, die Uhren mittlerweile einem ausspucken können, wie keine Ahnung, HRV oder auch VO2 Max oder so. Und gerade wenn man eben ja irgendwie aus der Sportwissenschaft kommt und dann dafür verschiedene Methodiken kennt, Leistungsdiagnostik und so weiter, die man machen kann, muss man schon auch mittlerweile irgendwie anerkennen, dass wenn man diese Uhren wirklich konsequent trägt, so die Daten, die ausgeben, die Parameter, die natürlich alle irgendwie errechnet sind. Also da liegt ja irgendein Algorithmus zugrunde oder ja einfach irgendwelche Daten, die dann das Ganze errechnen anhand von verschiedenen anderen Daten, die die Uhr misst. Weil das, was man eben über Leistungsdiagnostik misst, kann sie ja nicht messen, funktioniert ja nicht. Stimmt das relativ genau überein und das ist so ein bisschen erstaunlich eigentlich.
Ist erschreckend.
Aber irgendwie auch cool und es ist ja aber auch klar, so je mehr halt eben diese Sachen nutzen, desto größer wird der Datenpool und desto genauer kann das halt auch eben werden. So. Da finde ich das irgendwie schon auch ganz cool, wirklich, wenn man sowas permanent nutzt, um schon ein bisschen auch seine Tagesform auch nochmal zu sehen, vielleicht nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Aber ich finde auch eben genau da liegt auch wieder die Gefahr, dass man das sieht und sich davon dann vielleicht ein bisschen mehr beeinflussen lässt. Also ich bin trotzdem immer der Meinung, dass man eher erstmal auf das Gefühl hört und dann das Ganze anhand von Daten belegen kann. Und sagen kann, ja, okay, meine Uhr sagt das auch. Und vielleicht soll ich dann heute mal nicht den Lauf machen, weil ich bin eigentlich nicht fit. Und vielleicht bahnt sich eine Krankheit an. Irgendwie so, das kann man ja merken an HRV und so weiter, an diesen ganzen Daten. Aber andersrum weiß ich nicht, wenn man sich topfit fühlt und die Uhr irgendwas anderes sagt, ist dann immer so das Thema, ob man sich daran zum Beispiel beeinflussen lassen sollte. Aber, und das finde ich halt irgendwie cool, und ich bin da, also ich finde es interessant. Ich finde es auch aus, ja, einfach gut zu sehen, dass es möglich ist, dass man sich da so genau überwachen kann sozusagen und das Ganze da steuern kann. Überwachen klingt immer so hart. Es geht jetzt nicht um die Überwachung an sich, sondern einfach um zu sehen, wie geht's mir und das an Daten zu sehen, einfach wie ist der ganze Körper aufgestellt und so weiter. Aber ich nutze es nicht. So, also meine Laufuhr habe ich an, wenn ich zum Laufen gehe, mache ich die an, dann laufe ich und nach dem Laufen mache ich die wieder aus. Und dann liegt die da, ich habe die nicht an. Und so, ich merke das auch an meiner Uhr. Also die Daten, die mir da ausspuckt und was die sagt, so wie ist meine Tagesform, wie ist das Training und so weiter, die stimmen nicht, weil ich habe die halt nicht durchgehend an zum Beispiel.
Ja und nein. Also ich sehe das auch irgendwie als Faszinosum, dass, ja, wenn man zum Beispiel jetzt auch eine Leistungsdiagnostik irgendwann mal gemacht hat und das jetzt nicht, also man kann ja auch mittlerweile diese Daten dann hinterlegen bei Garmin, Wahoo und so weiter, sondern also die Uhr das ja eben von selber errechnet, ohne jetzt sozusagen Daten von, ohne von, sag ich mal, Leistungsdaten von außen gefüttert zu werden, wo dann der VO2 Max liegt und so weiter. Das ist, ja, wie du schon sagst, erschreckend gleich ist zu den Daten, die man eben durch Messungen erheben kann. Auf der anderen Seite bin ich eben genau diese Person, die sich von sowas ja irgendwie sehr schnell leiten lässt, wenn sie darauf vertraut oder wenn sie sich da zu sehr drauf einlässt. Also sprich, wenn, also ich hatte bis vor kurzem eine sehr alte, einfache Garmin-Uhr, die sowas noch nicht konnte. Jetzt habe ich deine übernommen, die mir jetzt auch regelmäßig sagt, ob ich Formverlust habe oder Formerhalt oder Formaufbau. Und ich das schon völlig bescheuert finde, wenn ich so nach, keine Ahnung, 2 Kilometer laufen, dann die vibriert und dann sagt sie mir, ja, du hast gerade Formverlust und ich mache gerade hier einen geilen Lauf und fühle mich eigentlich top, dass ich mir dann immer mich dann so hinterfrage und mir überlege so, was, warum, hä? Nicht. Und irgendwelche prognostizierten Zeiten und irgendwie sowas, wo ich mir so denke, so, das ist ja einfach völlig surreal. Also was da auch manche Leute dann immer posten auf sozialen Medien, was ihre Garmin ihnen für prognostizierte Zeiten für Marathon ausgespuckt hat, und ich mir denke, so, Leute, das glaube ich doch wohl selber nicht.
Ja, aber das kommt immer ein bisschen, das ist das, was ich meinte, so, also bei mir stimmen diese Zeiten absolut nicht, diese prognostizierten Zeiten.
Bei niemand stimmen die.
Doch, die stimmen, wenn du die wirklich regelmäßig anhast und nicht nur immer nur bei einzelnen Trainings, sondern wirklich immer und auch beim durchgehend, also beim Schlafen und so weiter, wenn du die durchgehend einfach anhast, sind die schon relativ genau. Aber das ist ja das, was ich meinte, so, man muss es natürlich auch immer mit einem Gefühl hinterlegen, und so oft laufe ich und die Uhr sagt irgendwie, weiß ich, irgendwie Form -4 oder so, und ich fühle mich aber voll gut, und dann ist mir das scheißegal, was sie sagt. Oder es war auch schon andersrum so, dass ich mich echt schlecht gefühlt habe und auf einmal sagt die irgendwie +8 oder so und dann so, dadurch wird aber alles nicht besser.
Ja, das ist halt der Grund, warum ich versuche, mich mit so wenig Daten wie möglich irgendwie zu umgeben, und dass ich zwar schon, sag ich mal, eine Leistungsdiagnostik mache für meine Trainerin, dass die das sieht, aber für mich persönlich, ich lasse es nicht an mich ran. Und ich will diese eigentlich mit diesen ganzen Daten, auch mit so Geschichten wie Körpergewicht, Körperfettanteil, sowas, würde ich am liebsten gar nichts zu tun haben, weil ich weiß, dass es alles nur Faktoren sind, die mich verunsichern können und die natürlich auch dazu führen können, dass man irgendwie mal motiviert ist, wenn man sagt, okay, die Werte sind besser geworden. Und ich zum Beispiel jetzt eben vor kurzem einen Radtest gemacht habe und die Werte waren viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Natürlich hat mir das irgendwie einen Push gegeben oder natürlich hat mich das irgendwie motiviert, weil ich mir dachte, ja, vielleicht ist ja alles gar nicht so bescheuert, wie du denkst, oder vielleicht läuft ja eigentlich doch gerade alles ganz gut, obwohl du vielleicht irgendwie stark an dir gezweifelt hast. Aber, oh wow, ist das ein Nachbar von uns? Also wir haben jetzt schon fast 9:30 und daher kommt gerade noch jemand vom Laufen nach Hause. Muss ich jetzt ganz kurz erwähnen. Darf ich noch kurz aussehen. Und ich deswegen, glaube ich, schon jemand bin, der im Vergleich zu anderen Triathleten sehr, sehr doll auf sein eigenes Gefühl hört und auf seinen Körper, und aber halt auch das Glück hatte, den Sport, zumindest das Laufen und das Schwimmen, zu einer Zeit oder zu einem Alter gelernt zu haben, wo man mich das auch hat lassen, also wo ich auch auf mein Gefühl hören durfte und wo ich auch als kleines, wirklich sehr kleines Mädchen im Schwimmtraining, wenn es mir nicht gut ging, rausgehen durfte, und weil da hat man ja einfach noch nicht so diesen super krassen intrinsischen Ehrgeiz, dass du sagst, ich habe hier einen Wettkampf in 4 Wochen, dafür habe ich Geld bezahlt, ich muss jetzt hier durchziehen, sondern dass, wenn du dann sagst, okay, heute geht's mir nicht gut, dass dann auch die Trainer gesagt haben, hey, dann geh raus, hier, ich habe dir einen Schokoriegel mitgebracht, setz dich hin und erhol dich ein bisschen. Und die anderen sind halt währenddessen noch ihre Bahnen gezogen und du hast dich dann trotzdem irgendwie schlecht gefühlt, weil du dachtest, warum kann ich jetzt nicht? Ich will auch so gerne, aber heute geht es mir nicht gut, mir ist schlecht oder was weiß ich. Und zum Beispiel ich eine Zeit lang beim Schwimmen sehr doll mit Unterzucker Probleme hatte und einfach dann gezittert habe und nicht mehr konnte und dann wirklich einfach, ja, meine Trainerin was zu essen für mich dabei hatte. Und durch diese Erfahrungen ich halt sehr doll gelernt habe, wie mein Körper funktioniert, wie mein Körper reagiert in bestimmten Situationen. Und das, glaube ich, viele Leute, die halt später erst mit dem Ausdauersport starten, halt nicht das haben und nicht gelernt haben als Kinder. Und das aber super schade ist, und das, weil das heißt deswegen nicht, dass es deswegen vorbei ist und dass man das deswegen nicht lernen kann, weil ich glaube, dass jeder dazu in der Lage ist, zum Beispiel zu fühlen, wenn er im Schwellenbereich läuft. Ich glaube, das ist ein, also ich denke, du kennst auch das Gefühl, im Schwellenbereich zu laufen.
Ja, aber ich hatte auch, wie gesagt, die Zeiten ohne Gadget sozusagen und jetzt die Zeit mit Gadgets, und ich finde es wichtig, beides zu kennen. Ich finde es gut, dass es diese Gadgets gibt und was die alles anzeigen, aber immer mit dem Hintergrund, das eben nochmal mit sich selber zu validieren und nach seinem Körpergefühl zu gehen eben. Weil genauso habe ich es auch schon anders erlebt, dass irgendwie Leute gesagt haben, ey, so, ja, alles voll gut und so, ich passt und ich laufe so in dem Bereich, wie ich es machen soll, und die Werte, wenn man dann eben auf die Daten geschaut hat, sei es jetzt Puls oder sonst irgendwas, sind halt explodiert. So. Also das ist halt auch immer so ein bisschen das Ding. Das natürlich aber da auch die Frage ist, auf welchem Niveau macht man das? Und Niveau vor allem nicht deswegen, um zu sagen, nur Leute, die gut sind, können das, sondern weil ja ein gewisses Niveau auch eben einfach mit einer gewissen Dauer und Quantität einhergeht. So. Und dann halt eben einfach das Körpergefühl irgendwie ein bisschen besser da ist.
Ja, das sehe ich ein.
Das ist ja auch nicht in dem Sport nur, sondern Triathlon besteht halt aus 3 Sportarten. Wenn man es aus einem anderen Sportart kennt und dann darüber kommt, kann man das ja schon mit rübernehmen, so irgendwie das Gefühl für verschiedene Sachen.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen und ich kann aber jetzt nicht jeden Tag trainieren, weil ich habe Familie, ich bin berufstätig, dies und das. Ich gehe 3-mal die Woche laufen und mache das aber erst seit einem Jahr oder so. Hobbymäßig, klar, dann kannst du nicht sagen, ich fühle hier mal meine Schwelle rein, sondern wenn du dem einen Trainingsplan schreibst oder der, dann ist es natürlich immer gut, eine Leistungsdiagnostik zu haben und dann zu sagen, bitte orientier dich an den Pace-Vorgaben, und dann wird das auch, weil natürlich, ja, man dann sehr schnell irgendwie dazu verleitet ist, zu schnell zu laufen und dann vielleicht nicht mehr zu können oder wie auch immer.
Ja, genau.
Klar, da bin ich halt zu weit weg vom Coaching, muss ich sagen.
Ja, genau, und gerade aber aus der Sicht ist es irgendwie so trotzdem spannend, weil ich ja von der Coaching-Seite das kenne und auch weiß, okay, die und die Daten hat man dadurch irgendwie, und ja, man zieht ja daraus einfach Erkenntnisse und steuert dann eben die nächsten Wochen oder so danach. Aber ich für mich persönlich, das irgendwie, ja, es ist mir nicht egal, aber ich schaue das mir nicht an. Also ich schaue mir nicht meine Trainings hinterher an und analysiere die, sondern das ist halt, das gebe ich gerne ab, diese Aufgabe.
Ja,
und
ich auch.
Das ist halt so ein Thema, so, ich finde das super cool, dass diese Uhren, wenn du die ganze Zeit anhast, dass sie dir dein Schlaf so zuverlässig irgendwie tracken können und ansagen können. Und das ist eigentlich was Gutes so. Und aber ich mache es trotzdem selber nicht, weil mich einfach das stören würde, permanent so eine Uhr da zu haben. Ich finde das auch gut, dass es da mittlerweile auch vielleicht andere Sachen gibt als nur die Uhr. Zum Beispiel Whoop-Band oder der Aura-Ring oder so. Das ist irgendwie, die das Ganze ja tracken und dir dann mitteilen. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Aber so meine Frage dahinter, die ich für mich selber irgendwie noch nicht so ganz klären konnte, ist, ab wann braucht man das? So, ab wann spielt es so eine Rolle? Vielleicht, um das zu erklären, so, oder um das irgendwie greifbar zu machen, ist so, wenn du jetzt irgendwie Vollzeit arbeitest und sagst, du willst mal einen Halbmarathon laufen, so, und dann nach einem Plan trainierst, aber dann auch mal gucken musst und sagst, ja, ich habe halt noch Familie daheim und dann muss man so machen, bin ich für mich noch nicht irgendwie so klar, brauchst du das dann gerade noch mehr vielleicht, um dann diese Zeiten besser ausnutzen zu können? Oder brauchst du dann eigentlich überhaupt nicht, weil du machst eh ein bisschen so, wie es passt, und musst gucken, dass du es reinkriegst? So, weißt du, das ist halt immer so das Thema, dass ich da immer nicht ganz weiß, ab wann braucht man es. Aber prinzipiell finde ich es eine coole Sache, dass es das alles kann. Dass dann bei manchen Sachen dahinter so ein Abo-Modell noch liegt, ist dann wieder was anderes, weil ich dann so sage, ja, das ist vielleicht das, woran ich mich so ein bisschen aufhänge.
Ja, die finanzieren sich halt dadurch auch durch diese Abhängigkeit. Das ist halt jetzt gerade irgendwie ein Markt geworden, dass halt jetzt, also sage ich mal, sowas wie Tracker im weitesten Sinne jetzt nicht nur, sage ich mal, die High-End-Dinger mit Whoop und Aura, sondern auch schon, sage ich mal, niederschwelligere Angebote da irgendwie existieren, die dich irgendwie langfristig an irgendein System binden sollen. Auch jetzt zum Beispiel mit Apple Watch oder Samsung, was auch immer, die ja auch schon zwar nicht diese Funktionen aber ja, auch andere haben
können wollen. Auch ganz gut, also so.
Und ich will das auch alles irgendwie gar nicht schlecht reden. Und ich denke mir auch manchmal, vielleicht ist es gar nicht schlecht, so insgesamt einen Überblick darüber zu haben, wie gerade sozusagen der Belastungsload irgendwie auf dich einprasselt. Auf der anderen Seite frage ich mich, ist es nicht auch gut, in der Früh aufzustehen und zu wissen, okay, ich bin erholt, ich habe gut geschlafen, ich habe ausreichend geschlafen, heute fühle ich mich stark. Oder auch zu sagen, okay, ich hatte heute vielleicht ein bisschen zu wenig Schlaf, aber ich fühle mich trotzdem stark und ich gucke, ob ich vielleicht einen Mittagsschlaf machen kann oder irgendwie sowas. Dass, wenn ich nur noch dieses Armband habe oder diesen Ring, der mir sagt, wie ich mich fühle, dass ich dann selber gar nicht mehr weiß, wie ich mich fühle.
Weißt du? Ja, und das ist ja das, also was ich meine, so nur gadgetbasiert, finde ich falsch. Nur gefühlsbasiert, finde ich aber auch gewisserweise falsch. So, ja. Ich finde, man muss das irgendwie beides miteinander verknüpfen können. Und klar, glaube ich, dass da auch die Gefahr darin liegt, wie du es gerade sagst, dass man dann quasi das über sein Gefühl stellt und das dann gar nicht mehr wahrnehmen kann oder sich da voll drauf verlässt und dann gar kein Gefühl mehr entwickeln kann. Deswegen finde ich beides echt wichtig und ja, bin aber trotzdem irgendwie der Meinung, dass es eigentlich gut wäre, aber ich mache es selber ja nicht. Ich habe ja nicht so die Bewachung. Zum Beispiel, ich kann auch für mich beantworten, warum auch zu einem gewissen Teil nicht, weil ich finde, es gibt noch viele andere Stellschrauben. So, ich weiß, ich kann mir viel, ich könnte mich mehr belasten. Ich weiß, ich könnte, also das würde ich meinem Körper zutrauen, der kann es verkraften. Ich weiß aber, es macht aktuell keinen Sinn, weil ich sozusagen dafür noch wieder zu kurz in dem Triathlon-Ding drin bin, um da noch mehr Last drauf geben zu müssen, sozusagen. Von daher sind das so Sachen, wo ich weiß, okay, vielleicht wenn man dann mal irgendwann da ist, dass man sagt, jetzt ist man an so einem Ding, wo man wirklich irgendwie die Stunden in der Woche ausgereizt hat, dann wäre das vielleicht nochmal eine coole Sache, das zu schauen, zu wissen, okay, wann kann ich vielleicht ein bisschen mehr geben, wann gebe ich ein bisschen weniger Load oder so. So, aber aktuell ist für mich das kein Problem, irgendwie den Load mir zu geben, den ich mir geben muss, um irgendwie voranzukommen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also warum du sagst, wenn du jetzt sozusagen dein Maximum-Level an sozusagen Trainingsstunden, habe ich so verstanden? Also, dass du sagst, du könntest mehr Trainingsstunden machen und deswegen lohnt sich nicht, deine Erholung
zu tracken. Ich könnte mehr Load mir geben im Volumen. Ich könnte mehr Volumen gehen.
Aber bist du davon überzeugt, dass dein Erholungslevel deswegen grundsätzlich immer sozusagen gut ist?
Ich weiß, dass ich aktuell keine Probleme habe, irgendwie in den Einheiten das zu machen, was ich machen muss.
Aber das hängt ja nicht nur von deiner Erholung ab, weil also ich habe jetzt auch mein Trainingsstundenlevel nicht ausgereizt, aber ich kann durchaus manche Einheiten nicht, zum Beispiel gestern, habe ich einfach mich schwindelig gefühlt, habe mich nicht gut gefühlt, hatte Kopfschmerzen und habe deswegen meine Einheit nicht zu Ende gemacht. Aber das hat ja nichts per se damit zu tun, dass mein Erholungslevel jetzt irgendwie schlecht war oder was auch immer, weil ich eigentlich eine relativ erholsame Woche hatte, ohne viel Intensitäten und Ähnliches. Ich hätte eigentlich jetzt so von der Belastung her, hätte ich das stehen müssen. Habe ich aber nicht.
Ja, weil halt das, wie du es erklärst, ist ja nicht dein Erholungslevel, sondern dann, es gibt ja viel andere.
Genau, Sachen. Und das ist ja der Punkt, dass es ja nicht nur darauf ankommt, sozusagen, wie erholt bin ich, sondern eben halt auch noch ganz viele andere Faktoren damit reinfließen. Und dann ja sozusagen die Begründung, die du sagst, dass du sozusagen noch nicht auf diesem krassen Level bist, auf dem du vielleicht sein willst oder so, das rechtfertigen, dass du dir so einen Ring oder so einen Armband holst, weil ja eben auch andere Faktoren noch mit reinspielen, die deine Ermüdung oder deine Erholung oder was auch immer, weil die da, also das basiert ja nicht nur auf Schlaf oder auf Regenerationszeit, sondern auch auf viele andere Sachen, die du so machst in deinem Leben. Verstehst du, was ich meine?
Nee.
Also dieses Whoop-Band und dieser Aura-Ring, die sind ja, wie du gerade eben vorhin schon selbst gesagt hast, jetzt nicht nur vielleicht für Leute sinnvoll, die Hochleistungssportler sind, sondern vielleicht auch für Leute, die Familie haben, die berufstätig sind, die dazu noch Sport machen, was ja auch du bist. Du bist auch berufstätig, du hast einen Umzug gemacht, du hast, keine Ahnung, vielleicht auch mal Stress mit der Familie, Stress mit mir, dies, das. Das sind ja alles Sachen, die dieses Armband auch misst. Das sind ja Ausschläge, die dein Körper sozusagen hat, die da mit reinfließen. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, ich hole mir dann einen Aura-Ring, wenn ich mehr trainiere, weil dann bin ich ja erst nicht mehr erholt, sondern...
Ja, also du drückst es total falsch aus irgendwie so. Das Ding ist, dass ich finde, dass es schon Sinn macht, sich das Ganze nochmal näher zu beleuchten, wenn man das auch wirklich kann. sozusagen und dann viel mehr darauf achten kann. Und in manchen Phasen kann man aber vielleicht nicht so darauf achten, auch dann irgendwie das zu machen oder halt ausfallen zu lassen. Und vielleicht auf der einen Seite, wenn man jetzt voll davon lebt, quasi voll oder voll davon leben kann und nichts mehr arbeiten muss irgendwie nebenher, dann kann man das so machen. Dann kann man zu seinen perfekten Phasen auch dann das Training sich hinlegen. Oder wenn man das gar nicht so ambitioniert macht, diesen Sport, dann kann man sagen, okay, jetzt komme ich vielleicht aus der Arbeit und so weiter, mir geht es nicht so gut, ich bin nicht so erholt, jetzt lasse ich das Training weg.
Ja, aber damit dann ist ja irgendwann gar kein Slot mehr da, weißt du?
Damit hat man mehr Freiheiten in dem Sinne, das dann überhaupt so zu machen.
Okay. Ja, ich sehe das halt dann irgendwie immer so, dann kommst du aus der Arbeit und sagt dir dein Ring oder was, sehe ich dir dann so, ja, sorry, du bist nicht erholt, ich meine, das weißt du doch dann selber. Aber du brauchst ja für den Sport als Ausgleich.
Das ist
ja
genau das Thema, was man eben anspricht, dass nicht immer das Körpergefühl da ist und nicht, und man aber auch andersrum sich nicht immer nur von den Daten einfach so lenken lässt, sondern man immer Daten und Gefühle ineinander hat. Und also ich fände es spannend, zum Beispiel so ein Whoop-Band und so ein Ohrring zu nutzen. Mir persönlich ist es einfach zu teuer. So.
Ich fände es okay, wenn andere Leute das interessieren würden, was bei mir da rauskommt, aber
also wenn
mich würde es nur noch nerven.
Wenn ich jetzt dafür nicht zahlen müsste oder mir sagt einer, ich schick den Ohrring, dann sage ich, ja, schick mir das Ding, gerne teste ich das und gerne nutze ich das.
Ja.
Aber so rum ist es mir halt eben zu teuer, und warum ich die Uhr nicht trage, die ja auch gewisse Teile davon übernehmen kann, ist, glaube ich, einfach, dass es mich das stört, dass das Ding am Handgelenk mich beim Schlafen und so weiter einfach stören würde. So eine Uhr. So ein Ring könnte ich mir vorstellen, damit auch zu schlafen und so weiter, der ein bisschen kleiner ist, irgendwie ein bisschen weniger Parts irgendwie bedeckt, die, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Würde mich einfach stören, so die Uhr die ganze Zeit zu tragen.
Ja, du kannst ja dein Ehering, kannst ein Aura-Ring als Ehering machen, wenn du möchtest.
Zum Beispiel. Vielleicht ist da was möglich.
Der ist bestimmt preislich auch nicht so viel anders dabei.
Und
aber ich kann dir gleich versprechen, ich mache das nicht.
Zum Beispiel so andere Sachen, die irgendwie aufkamen und die ich dann auch gesagt habe, oh, finde ich irgendwie spannend zu testen, die dann auch irgendwie, ja, wo einfach es die Möglichkeit gab, es zu testen, weil man das jetzt nicht sich direkt kaufen musste, so, sondern da Möglichkeiten hatte, das irgendwie zu testen, die ich gerne probiert habe, bei denen ich dann nicht so wirklich den Mehrwert gesehen habe, obwohl ich weiß, die werden sehr viel genutzt, gerade zum Beispiel bei eben den Norwegern, die sehr, sehr viel Wert auch legen auf irgendwie datenbasiertes Training oder halt immer den Abgleich, immer die Rückschlüsse damit auch ziehen. So zum Beispiel eben das Super Sapiens, der Sensor oder der Core-Sensor oder so, die für mich jetzt irgendwie nicht so den Mehrwert gebracht haben, weil ich jetzt nicht fand, dass man da irgendwie abseits von den anderen Daten, die man eben schon irgendwie sehen konnte, oder halt eben auch Körpergefühl und so weiter, dann so viel mehr gesehen hat.
Du musst, glaube ich, kurz erklären, was Super Sapiens und Core ist.
Super Sapiens, ja, dieses Ding quasi, was eigentlich ja ursprünglich mal aus der
Diabetesforschung
kommt und man eben einfach seinen Blutzucker überwachen kann oder tracken kann.
Also das wird quasi in den Oberarm reingestochen, also das ist quasi so ein kurzer Pieks und dann ist das fixiert und dann wird dadurch der Blutzuckerspiegel gemessen. Glaube ich. Aber es ist nicht so, es ist nicht das, es ist nur der Zuckergehalt im Blut, aber nicht in der Zelle oder irgendwie so, oh, ich bin da.
Ja gut, Blutzucker, klar, kannst ja den Blutzucker halt messen.
Also, ja, aber es gibt ja zwei verschiedene Zuckerspiegel und ich glaube, ich bin halt, weil es mich einfach überhaupt nicht interessiert und weil ich mich nicht damit beschäftige, bin ich da jetzt, es ist jetzt super gefährliches Halbwissen, aber hatten wir da, ich weiß nicht, mit wem wir da mal drüber gesprochen haben, aber da hieß dann auch, wie das ist, also dass der halt diesen einen Zuckerwert misst und der aber eigentlich sozusagen, wenn es gefährlich wird, schon sozusagen der eine Spiegel schon abgefallen ist und dann dieses Gerät erst sozusagen das misst und das sozusagen das immer so zeitverzögert
ist. Ja, der misst vor allem zeitverzögert, weil das ja der Fall ist, quasi sobald der Blutzuckerspiegel schon abgesunken ist, das eigentlich ein bisschen zu spät ist, um dagegen zu steuern. Das heißt, du kannst eigentlich immer nur Rückschlüsse ziehen, aber für wirklich jetzt irgendwelche Wettkämpfe oder hochintensiven Einheiten, dann das quasi eigentlich ein bisschen zu spät ist, zu sagen, okay, jetzt steuere ich dagegen, weil man hätte vorher dagegen steuern müssen, um seine Leistung kontinuierlich aufrechterhalten zu können oder um da eine Unterbrechung dieser Kette nicht stattfinden zu lassen. Und das ist aber auch, glaube ich, das Thema, warum ich da mit den Rückschlüssen eben konnte man natürlich das dann irgendwie sehen und sagen, alles klar, so da und da ist passiert und vielleicht kann man dann für das nächste Training das immer ein bisschen besser angehen, aber vielleicht war das auch der Fehler, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich mir eigentlich im Nachhinein meine Daten dann nicht so angeschaut habe nach so Trainingseinheiten und das vielleicht eher das Problem ist. Und beim Core-Sensor das Gleiche so, der eben einfach die Temperatur, die Körperkerntemperatur dann messen soll oder angibt. Da fand ich auch immer so ein bisschen das Thema, dass ich nicht unbedingt einen Mehrwert dahinter gesehen habe. Klar, so die ging hoch bei intensiven Einheiten, bei Anstrengungen war halt die Kerntemperatur höher. Und ich glaube aber, wie gesagt, dadurch, dass ich zu wenig im Nachhinein meine eigenen Trainingseinheiten irgendwie analysiere, das für mich jetzt nicht so den Mehrwert dargestellt hat. Um vielleicht sagen zu können, mit Rückschlüssen zu arbeiten und aufs nächste Training zu übertragen.
Ich glaube, das Fazit dieser Folge wird sein, sind wir wahnsinnig unprofessionell?
Ja,
aber auf der anderen Seite ist vielleicht auch diese Frage, ob man dann weniger professionell ist oder so, eigentlich quasi falsch oder beziehungsweise vielleicht sogar das Fazit eigentlich anders. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen von, ich will es nicht Professionalität nennen, weil das klingt irgendwie sehr abgehoben und keine Ahnung was, aber zumindest ein Zeichen von einer gewissen sportlichen Kenntnis des eigenen Körpers oder auch einer gewissen Selbstständigkeit, wenn du über dein Gefühl schon sehr viel steuern kannst. Und zwar nicht so steuern, dass du dann, sag ich mal, komplett gegen die Wand fährst und alle 2 Wochen verletzt bist, sondern tatsächlich auch so, dass du mit deinem Training weiterkommst und dass du dich sportlich entwickelst. Und solange du dich sportlich weiterentwickelst, ohne jetzt irgendwie 1000 Gadgets zu haben und das 1000. Ding noch zu tracken, solange das funktioniert und solange du nicht stagnierst und sagst, ich komme nicht mehr weiter, glaube ich, ist es angebracht, dieses Gefühl und diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Gerätschaften aufrechtzuerhalten, weil es, glaube ich, dir in bestimmten Situationen sehr viel Flexibilität gibt.
Ich finde, das ist, was ich vorhin irgendwie gemeint habe, es gibt noch so viele andere Stellschrauben, an denen ich gerade sage, an denen kann ich drehen, dass ich den Mehrwert hinter diesen Stellschrauben noch nicht so wirklich sehe. Aber ich bin überzeugt davon, dass das einen Mehrwert hat, wenn man dann irgendwie auch anhand dieser Daten das eben einfach neben dran legt und immer mit dem Vergleich eben von dem Körpergefühl und zu wissen, wie habe ich mich da gefühlt oder wie hat sich das für mich angefühlt und anhand dieser Daten dann zu sehen, aha, da erkennt man eben auch das und das, dass man damit schon auch viel arbeiten kann. Aber das ist eben ein sehr weit fortgeschrittener Bereich. Also zum Beispiel im hochprofessionalisierten Sport macht das absolut Sinn, finde ich.
Ja.
Aber auch da nicht falsch verstehen so. Ich würde jetzt niemand irgendwie Leute verurteilen, die viele Gadgets nutzen, so, weil ich sage, wenn du dir das leisten kannst und Spaß daran hast oder auch einfach so Daten, die gerne auch irgendwie damit arbeitest und dir das anguckst hinter deinem Training, alles cool, also mach auf jeden Fall. Was ich immer damit meinte nur, ist zum Beispiel irgendjemand, der jetzt sagt, der arbeitet sehr, sehr viel, hat noch Familie und macht diesen Sport trotzdem, dann denke ich immer, der macht ja diesen Sport vor allem, weil es ihm entweder irgendwie zum Abschalten hilft oder weil er da Spaß dran hat. Und dann habe ich mal, denke ich mir, oder ich kann nicht greifen, dass man dann, wenn man nur dann so die ganze Zeit noch Daten nebendran mitlaufen hat, dass man dann wirklich abschaltet, dass man dann wirklich den Spaß im Vordergrund sieht. Und das ist eher das Thema, wo ich dann sage, diese Gadgets cool und man kann viel damit auch irgendwie rausholen, aber irgendwo finde ich es auch so die Frage, ab wann hat das wirklich den Nutzen oder den Mehrwert, den man braucht und ab wann ist es vielleicht einfach, bremst es einen ein oder ist es quasi Hindernis sogar vielleicht ein bisschen, weil man eben diese Daten sieht und die Daten als absolut nimmt. Aber ich finde diese Daten als absolut zu nehmen auch gefährlich, weil das halt was Objektives ist und immer das Subjektive auch so ein bisschen damit reinzählen sollte. Und von daher, also vielleicht bin ich ein bisschen oldschool, aber so, für mich ist das Wichtigste, Uhr mit Puls, Gurt oder irgendwie Pulsüberwachung sozusagen.
Ich mache nicht mal das.
Und, ja okay, beim Radfahren auf jeden Fall halt Radcomputer mit Watt, so beim Radfahren. Und auch da, nicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt so sage, dann meine ich nicht, Trainingseinheit nach Pulssteuerung. Ich glaube, ich habe in meinen Trainingsplänen nie irgendwie Pulssteuerung drin, weil ich das nicht gut finde, weil Puls irgendwie so von so viel abhängt und auch so sensibel auf vieles reagiert.
Ja, und super
individuell. Aber ich finde den sehr, sehr wichtig, als Parameter mitlaufen zu haben, um da nochmal Sachen ablesen zu können und zu sagen, oder irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können. Und genau das ist es ja, was irgendwie Kernaussage sein sollte. Daten, ja, aber immer mit dem subjektiven Körpergefühl noch verbunden.
Sehe ich im weitesten Sinne auch so. Und es ist ja immer auch ein bisschen so die Frage, es ist ja auch tatsächlich super individuell, welche Daten für dich irgendwie relevant sind. Je nachdem, ob du jetzt sagst, ich bin Hobbysportler und ich will vielleicht einfach nur gucken, dass ich nicht mich überanstrenge und deswegen gucke ich vielleicht doch auf meinen Puls und ich weiß, wo meine Pulsbereiche liegen. Oder dass ich sage, ich möchte irgendwie in eine bestimmte Pace laufen oder was weiß ich. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, auch weil du jetzt gerade eben vorher noch die Norweger ins Spiel gebracht hast und so weiter. Es gibt so viele Menschen da draußen, die gucken auf Social Media, was macht der und der Profi? Was macht der und der? Das will ich auch. Wenn der das macht, dann mache ich das auch. Ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch in der letzten Folge hatten. Alles das, was ihr konsumiert auf Social Media und Co., auch in den Medien von Sportlern. Sportler sind Werbeflächen. Sportler sind gesponsert von vielen Unternehmen. Und natürlich haben Sportler auch Kooperationen mit all diesen Gadget-Herstellern. Und ob sie dieses und jenes Gadget am Ende wirklich nutzen oder nur bewerben und nur in der Kamera zu sehen haben, tragen, offensichtlich in die Kamera halten oder euch empfehlen, was auch immer, heißt nicht, dass es automatisch sozusagen ein Gadget in Gebrauch ist. Natürlich, jeder Profisportler wird eine Uhr, einen Radcomputer und einen Pulsgurt und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen haben, die nicht unbedingt nötig sind. Aber nicht alles, was euch irgendwie als der neueste Scheiß verkauft wird, ist auch der neueste Scheiß oder ist irgendwie in irgendeiner Form relevant. Also ich will vielleicht, ich habe letzte Woche schon das Beispiel mit der Uhr gebracht, die dir irgendwelche Schwimmzeiten einblendet oder was weiß ich. Wo ich eben, wie gesagt, weiß, dass das von Profis beworben, aber nicht genutzt wird. Oder auch andere Sachen, wo ich jetzt persönlich sagen würde, da würde ich also den Leuten dringend davon abraten, ihr Geld in sowas zu investieren. Ich nenne jetzt auch hier keinen Namen, aber ich sag mal, Tools, die du beim Laufen in deinen Händen halten sollst, um dann eine bessere Laufform oder was weiß ich was zu haben, das, was dann auf irgendwelche Studien basiert oder was ich, und das Ding kostet irgendwie 80 Euro, wo ich mir denke, nee, wenn du das Bedürfnis hast, dir irgendwelche Griffe oder Dinge in der Hand halten zu müssen, dann nimm dir zwei Gels oder nimm dir Stöcke oder, also, weißt du, so, und ja, das dann irgendwie super ergonomisch geformt ist und bla bla bla. Also von mir aus soll sein, und wenn die Leute da Spaß dran haben, wie du schon sagst, dann sollen sie ihr Geld da reinstecken. Aber das ist einfach was, da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sehe, dass da Leute Werbung dafür machen, weil ich trotzdem, wenn ich rausgehe in die schöne weite Welt und Läufern begegne, niemand diese Dinger in der Hand hält. Und es wird meistens alles heißer gekocht als gegessen. Oder wie heißt das so?
Weiß ich, aber ja, ist mir ein bisschen zu pauschalisiert, so, weil ich jetzt nicht jedem unterstellen würde, der irgendwie zum Beispiel die Form, Schwimmbrille, die du angesprochen hast, so.
Aber ich habe auch nicht gesagt alles und jeder, sondern dass ich einfach nur sage, dass man das im Hinterkopf behalten muss, wenn es um Gadgets geht, dass nicht alles, was beworben und gezeigt wird, automatisch auch genutzt und geschätzt wird.
Aber vielleicht schon.
Ja, aber ich sage nur, das ist einfach nur ein Disclaimer oder ein Hab-Acht, weil es gibt immer wieder was Neues und jede Uhr hat eine neue Generation und so weiter, aber ihr müsst nicht immer das Neueste haben und ihr braucht nicht immer die neue Garmin und die neue Polar und whatever, weil es geht darum, für sich selber sich zu überlegen, brauche ich das? Was bringt es mir? Und bin ich, und ist es mir das Geld wert? Und nicht erst, sag ich mal, zu gucken, okay, was nutzt der und der, was gibt's Neues und das brauche ich dann. Und ich bin selber so ein Depp, der immer, wenn es darum geht, willst du das neue Handy oder willst du das alte Handy, dass ich mir dann immer denke, ja, das neue, das hat bestimmt irgendwas, was das alte nicht hat. So, also so denke ja ich auch, obwohl ich überhaupt kein Gadget-Mensch bin.
Ja, hat ja auch meistens das neue haben Neues, will. Aber,
ja, aber vielleicht
das auch. Thema ist ja vielmehr, dass halt alles in gewisser Weise auch einfach individuell ist und was dem einen was bringt, bringt halt dem anderen noch nicht was. Und gerade auch irgendwie ist es natürlich klar, dass man da immer hinschaut und das vielleicht bei irgendwie Profis abschauen möchte, aber macht auch nicht immer Sinn, weil das halt auch ein ganz anderes Level ist, auf dem das dann teilweise stattfindet. Und ist zum Beispiel auch ja das Thema manchmal bei, ja, irgendwie aus irgendwelchen Fitting-Sichten oder Sachen, Gadgets, die es da vielleicht gibt oder an so Sachen, dass da der fährt das, so, das brauche ich auch, aber das Thema ist, es ist halt alles irgendwie individuell zu sehen und beim einen funktioniert es, beim anderen funktioniert es nicht und nur weil halt eben da das welche fahren, heißt dann unbedingt, dass da funktioniert. Wo kann man das ganz einfach sieht man das zum Beispiel auch schon an irgendwelchen Armstellungen von Extensions und Pads, so die einen fahren es halt flach, die anderen fahren es halt angestellt und es kommt immer ein bisschen drauf an, was einem wirklich dann mehr bringt, wie die Körperform da ist, wie Kraftübertragung stattfindet und so weiter. Aber das ist ja jetzt bei diesen Gadgets, bei denen es jetzt geht, nicht unbedingt der Fall, weil das ist ja einfach irgendwie eine Überwachung, die man damit anstellt oder halt irgendwie, man misst damit etwas. Und so das misst bei jedem das. Die Frage ist halt nur eben, braucht man es oder braucht man es nicht? Aber wie gesagt, das finde ich ist auch so ein bisschen jedem selbst überlassen. Nur ist es, kommt mir manchmal das ein bisschen zu kurz, dass es halt einfach auch Daten sind, die gemessen werden, die teilweise halt irgendwie errechnet werden und es da halt auch einfach zu Fehlern kommen kann, zu Streuung, wie auch immer. Und dass man dann eben, wenn man nur diese Daten hat und da die als absolut nimmt, vielleicht einfach, ich weiß nicht, wie es nennen soll.
Sich verrennt.
Ja, und halt einfach was so sieht, wie es eigentlich gar nicht ist.
Ja, das ist ja wieder das Gleiche wie vorhin. Einfach halt das Ganze ein bisschen, also nicht immer blind vertrauen, sondern erstmal auch in Frage stellen und sich eben überlegen, was bringt mir das jetzt gerade? Oder ja, ist auf der einen Seite, das ist so ein bisschen so, wie du öfter schon Leistungsdiagnostiken mit manchen Leuten gemacht hast und dann waren die Werte halt schlechter als erwartet. Und dann sagst du, oh, ich hab gestern noch so und so viel gemacht und vielleicht habe ich da zu viel trainiert. Und dann fangen sie auf einmal an, alles zu erklären, um sich diese Werte schön zu reden, weil sie eigentlich gerne was anderes hören wollten und dir dann erklären, ja, vielleicht habe ich zu wenig gegessen oder irgendwie bla bla bla, so weißt du.
Ja, ja.
Und das ist die eine Seite und auf der anderen Seite, dass aber oft dann Daten, also Messfehler eben passieren, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also nach meiner, glaube ich, zweiten Corona-Impfung hatte ich eine relativ heftige Impfreaktion, auch mit so, ich will nicht sagen Herzrhythmusstörungen, aber halt, das war so 2-3 Monate lang, dass mein Herz unrhythmisch geschlagen hat. Und das hat mein Pulsgurt irgendwie nicht so ganz gecheckt. Das heißt, ich hatte bei jedem Dauerlauf eine Herzfrequenz von über 200. Also kann man flimmern im Prinzip. Und wenn ich da jetzt irgendwie sozusagen nicht auf meinen Körper gehört hätte, der mir gesagt hat, hey, du bist fit, alles ist gut, du hast keine Kreislaufprobleme, alles ist ruhig und ich nicht beim Arzt gewesen wäre, der mir gesagt hat, ja, das kann vorkommen, das wird sich mit der Zeit wieder geben.
Ja, ja,
in einem bestimmten Zeitraum, dann hätte ich mich ins Bett legen müssen. Und,
also, wenn sowas irgendwie auftritt oder gemessen wird, dann ist es da nicht ratsam, einfach aufs Körpergefühl zu sein, sondern das von Experten, Arzt, keine Ahnung was, überprüfen zu lassen.
Ja, so. Ja, aber wenn mein Pulsgurt mir anzeigt, ich habe einen Puls von 250 und es geht mir sehr gut, dann habe ich keinen Puls von 250. Und wenn ich dann meine Hand auflege und Pulsschläge zähle und da sind keine 250 Schläge, sondern schön, keine Ahnung, was weiß ich, 120, dann kann ich mir sicher sein, okay, da hat offensichtlich mein Pulsgurt ein Problem mit diesem unrhythmischen Schlag.
Ja, trotzdem sind das, glaube ich, Extreme, die man dann schon einfach besser abklären sollte. Und weil auch gerade Zählen ja super ungenau ist auch. Also
ja, aber Philipp, ich bitte dich, wenn man einen Puls von 250 hat, als 25-jährige Frau, die ich damals war, oder 24, was auch immer, dann geht's dir ganz schlecht. Und ich habe mit Absicht dieses Beispiel gewählt, weil es ein krasses Beispiel ist, an dem erkennbar wird, okay, das war wirklich ein großer Fehler, weil natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine sich anbahnende Erkrankung hast und einen Dauerlauf machst und dein Pulsgurt sagt dir, oh, du bist eigentlich in einem ruhigen Bereich gelaufen, aber du hast eine Herzfrequenz von über 150 oder 160, was auch immer, dann ist das ein Punkt, wo man sich Gedanken machen sollte. Weil man dann überlegen kann, okay, warum war denn jetzt gerade mein Puls so hoch? Und dann natürlich, dass auch Signale des Körpers sind, die man nicht überhören soll. Und natürlich, da dann eben diese ganze Datenmessung auch sehr viel Sinn macht, weil man eben dann eben mit Herzfrequenzvariabilität und Ähnlichem sehr gut arbeiten kann.
Aber halt im Verlauf. Also nie, also du kannst ja nicht sagen,
du musst
halt das im Verlauf sehen. So eine Leistungsdiagnostik alleine bringt eigentlich nicht viel, sondern erst die nächste eben auch durch Rückschlüsse lässt dann so das sich besser steuern. Aber das ist ja auch genau das Ding, dass Leistungsdiagnostik und eben aktueller Esszustand oder Tageszustand kann ja variieren. Und du hast jetzt das Beispiel gesagt, was ja voll richtig ist, so man hatte halt vielleicht einen schlechten Tag an der Leistungsdiagnostik, merkt dann in den Trainingseinheiten danach, irgendwas passt da nicht. Das kann natürlich sein, kann man ja nie ausschließen, so dass halt an dem Tag irgendwas anders war, nicht dem Normalzustand sozusagen entsprochen hat. Genauso geht es ja aber auch andersrum. Es hat vielleicht da dem Normalzustand entsprochen und dann irgendwann danach hat man eben einen schlechten Tag sozusagen und sagt dann aber, oh, mein Leistungsdiagnostiker hat aber gesagt, ich muss die in die Werte laufen, dann muss ich jetzt auch laufen.
So wie meine gute Raddiagnostik vor 3 Wochen.
Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema, dass man das halt auch im Blick haben muss und da zählt eben wieder das Körpergefühl ein bisschen, was man, dass man einfach in sich reinhört und dann auch erkennt und sich nicht verrückt macht, so, sondern sagt, alles klar, hat auch irgendwie gewisserweise, glaube ich, was mit Akzeptanz zu tun, dann einfach zu sagen, heute geht's nicht, vielleicht aus dem und dem Grund, vielleicht aus dem und dem Grund, aber das einfach so ein bisschen immer mal wieder anzupassen, sondern nicht einfach Daten als absolut zu sehen und die müssen 100% durchgezogen werden, sondern die haben halt auch eine gewisse Streuung einfach und auch eine gewisse Fehleranfälligkeit und das dann aber einfach auch mal anpassen zu können und dann hin und her zu switchen. Das ist das, was ich meinte, was auch einfach ein bisschen Erfahrung bedarf, logischerweise. Und was aber eben das der Mehrwert ist, von einfach Körpergefühl dazu zu nehmen und nicht nur 100% datenbasiert das Ganze zu sehen, sich zu versteifen, eher so, sich darauf zu versteifen, auf diese Daten.
Ja, auch mal ein bisschen weicher mit sich selber sein und nicht alles auf Biegen und Brechen durchdrücken. Das ist, glaube ich.
Weil ich glaube, es ist ja ganz normal, dass es mal besser, mal schlechter läuft. So, Tagesform, ja. Wie auch immer.
Und wir sind alle Helden da drin, zu schnell zu laufen, zu schnell zu fahren und alles ein bisschen drüber zu machen und wahnsinnig streng damit, wenn es mal nicht läuft. Und ich kann das sehr gut. Bei dir weiß ich es nicht so genau, weil du schon eher der von uns beiden bist, der durchzieht. Du ziehst schon mehr durch als ich. Und ich bin sehr, nicht sehr hart mit mir selber. Ich bin sehr nachgiebig. Aber ich glaube auch manchmal, dass es keine schlechte Eigenschaft ist. Und die Wahrheit liegt sicher irgendwo in der Mitte, weil es natürlich auch eine mentale Sache ist. Und ich natürlich auch schon Sachen abgebrochen habe, wo man sagt, da hätte man durchziehen können. Und ich Gott sei Dank irgendwie es geschafft habe, das zu überwinden oder da irgendwie ein bisschen besser zu werden. Vor allem im Wettkampf, was so diese Momente der Schwäche oder der Angst oder des Zweifelns betrifft, dass ich mich da wieder rausholen kann. Und bei dir ist es eigentlich genau andersrum. Aber ich glaube, dass wir beide sehr gut die Selbstschutzfunktion unseres Körpers erkennen und auch bei Zeiten stärker sein lassen als dieses, ich muss jetzt aber da durch. Und
bei mir ist ja eher sogar andersrum der Fall, dass ich vielleicht eher einen Tick zu früh abriegel, sozusagen. Also nicht über die nicht mehr an die Schwelle so richtig dran geht, an die letzten Reserven, sondern da davor irgendwie abriegel, weil das ist eher so das Ding ist,
was ich dann nicht so gut kann. Aber im Training bist du schon sehr konsequent.
Ja, aber das ist halt dann auch eben eine Sache, die jetzt nicht an die Grenzen dran geht, sozusagen. Und aber genau das ist es ja, denke ich auch, dass man halt eben das einfach ein bisschen im Verlauf sehen sollte. Nicht einfach sozusagen zu nah ranzoomt, eine Sache nimmt und die dann aus dem Kontext reißt, sondern man muss halt eben auch die Einheiten davor, die Einheiten danach sehen, das Ganze ein bisschen im Verlauf beobachten. Und das ist eben so ein bisschen auch das, wo ich das Ganze wieder zusammenbringen wollen würde, dass man eben mit diesen Gadgets schon viel auch irgendwie erkennen kann, aber vor allem irgendwie durch Rückschlüsse und sagen kann, okay, da und da ging es mir so und so, das zeigt das und das an, dann kann man das eben so ein bisschen vielleicht auch danach justieren für die nächsten Sachen und für die nächsten Einheiten, aber nie einfach isoliert sehen, sondern eben immer im Zusammenhang sehen und vor allem auch im Zusammenhang mit Körpergefühl, mit eigener Einschätzung und so weiter und auch in der Lage zu sein, das Ganze richtig zu interpretieren und dann aber auch akzeptieren zu können und anpassen zu können. Und ich glaube schon, dass das vielleicht auch, wenn man jetzt gerade auch neu anfängt oder dann nicht so erfahren ist, sehr, sehr viel verlangt ist vielleicht. Und dass dann eben so eine Breite und eine Fülle an Gadgets einen auch schnell überfordern kann und auch schnell versteifen lassen kann auf so Daten. Und da ist mein fast schon Appell irgendwie, sich da vielleicht Hilfe zu suchen, in dem Sinne, dass man sagt, ich nehme mir vielleicht einen Trainer oder ich gucke irgendwie so, weil ich glaube, dass das ganz, ganz vielen die Leichtigkeit auch wieder zurückgeben kann und vielleicht mehr Spaß auch wieder bringen kann, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass da sehr, sehr viel, gerade im Hobbybereich, auch verbissen drangegangen wird, wenn ich mir dann im Schwimmbad die Leute anschaue, wie sie dann da durch das Wasser pflügen oder so und ich mir denke, ich sehe da jetzt nicht so viel Leichtigkeit, nicht so viel Spaß dabei, aber ich irgendwie davon überzeugt bin, dass eine gewisse Leichtigkeit man benötigt, um sich verbessern zu können.
Ja, und ein Trainer auch tatsächlich ein System ist, das dich ab und zu mal vielleicht mal lobt. Und das ist bei den wenigsten Gadgets der Fall, dass die außer ansteigende Kurven oder positive Werte dir irgendwie am Ende des Tages nicht sagen, hey, das hast du gut gemacht.
Das ja, auf jeden Fall auch. Aber halt einfach auch was davon verstehen, weil sie hoffentlich irgendwie das Ganze erlernt haben, sei es irgendwie studiert oder sei es irgendwie anderweitig sich fortgebildet haben.
Ja, es gibt auch Trainer, die haben gar nichts gelernt. Also ja, aber was ich da immer so sehe, so Leute, die sind dann einen Marathon gelaufen und danach sind sie Coach.
Ja, aber das ist genau das, was ich ja, das ist
25.000 Instagram-Follower und dann macht man sein Coaching.
Trainer so, also.
Ja, ja, ich weiß, aber auch das ist ja schon wieder, auch da gilt Qualität vor Quantität, jeweils Sicherheit.
Ja, aber wie gesagt, so einfach die wissenschaftlichen Daten überhaupt interpretieren zu können und ja, das Ganze machen lassen zu können. Und so, ich habe ja diese ganzen Hintergründe, diese ganzen Ausbildungen, Vorbildungen, wie auch immer. Ich weiß, ich kann das und das funktioniert ja auch bei anderen. Aber ich weiß, genauso gut für mich selber kann ich es nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Sachen auch immer abgeben kann. Und sonst würde mir, glaube ich, auch viel von dieser Leichtigkeit sozusagen fehlen und dann auch, ja, irgendwie den Spaß dabei. Und deswegen gebe ich das gerne ab, was das Ganze für meine eigene Steuerung betrifft und bin da auch dann eben nicht so konsequent, irgendwie da Sachen im Nachhinein auszuwerten. Und das ist aber auch gut so und ist auch okay so, glaube ich.
Macht dich sympathisch.
Was ich aber, ja, glaube ich, einfach so sagen kann, Gadgets sind wichtig, aber es kommt immer auf die, also in Maßen. Ich finde, es kommt auf die Menge an und auf quasi auch das, was man braucht. Aber ja, für mich geht es nicht ohne. Also würde ich niemandem empfehlen, auch anzufangen komplett ohne. Aber halt immer eben, ja, das Ganze einschätzen können und beides parallel laufen zu haben.
Jetzt müssen wir aufhören, unser Essen verbrennt.
Das ist vielleicht so meine Conclusion daraus, weil ich eben denke, man muss einfach immer gucken. Ich glaube, das Einzige, wo man sich dann Gedanken machen müsste, ist, wenn es im Training immer, man hat immer ein gutes Gefühl, in einem Wettkampf immer ein schlechtes Gefühl und da läuft es dann auf einmal nicht. Ich glaube, das ist dann da, wo man sich Gedanken machen muss. Ansonsten denke ich, ist es so, dass man sagen kann, klar, es gibt im Training einfach Tage, es gibt einfach im Leben Tage, die nicht so gut sind, bei denen man sich gut fühlt, bei denen irgendwas ist. Die gibt es im Training genauso und die wird es auch in Wettkampfsituationen geben.
Und genau da an diesem Punkt möchte ich gerne in der nächsten Folge weitermachen, weil ich habe nämlich schon ein grandioses Thema. Es ist zwar kein folgenfüllendes Thema, aber ich habe ein Thema. Und da mache ich jetzt hier einen Cliffhanger, damit es nicht zu lang wird. Genau hier an dieser Stelle machen wir weiter, weil dazu habe ich Fragen.
Du musst schon sagen, an welcher Stelle, weil ich glaube, sonst versteht keiner, an welcher Stelle du jetzt meintest.
Was du gerade gesagt hast mit Training und Wettkampf, dass es auch gute und schlechte Tage gibt und dass im Wettkampf man sich immer schlecht fühlt.
Immer?
Nein, weil du es gerade so gesagt hast.
Nein, also ich will damit sagen, es gibt einfach Tage, an denen man eben schlechter drauf ist als normal. Es gibt bestimmte Tage, an denen man besser drauf ist als normal. Die gibt es im Training und die gibt es dann logischerweise auch im Wettkampf. Nicht jeder Wettkampf kann halt optimal laufen, sondern ja, es gibt eben genau auch Tage, lass mich einmal bitte ausreden, es gibt eben auch Tage, an denen man im Wettkampf auch einen schlechten Tag erwischt. Ich glaube, man muss nur das auch einordnen können und vielleicht erst hinterfragen, wenn man im Training immer nur gute Tage erlebt und im Wettkampf immer nur schlechte Tage erlebt. Dann ist, glaube ich, irgendwas an diesem Ungleichgewicht, was nicht stimmt.
Und ja, genau das alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, da möchte ich nächstes Mal weitermachen. Das war sehr gut. Alles.
Dann machen wir das so.
Und jetzt hier noch schnell Wandtattoo-Spruch.
Ja, da habe ich diese Woche einen guten. Weil ich gesagt habe, für mich ist irgendwie, steht so an, es war jetzt wieder schön warm, möchte ich euch gerne dieses philosophische Meisterwerk mitgeben und sagen, Frühling ist ja auch immer so ein bisschen wie Heubrause im Herzen.
Das hast du jetzt so schnell gesagt, dass es keiner verstanden hat.
Ach so. Ich möchte euch dann dieses philosophische Meisterwerk mitgeben, das sagt, Frühling ist ja auch immer so ein bisschen wie Heubrause im Herzen. Tschö.
Was?
Tschö, habe ich gesagt.
Also, ich habe verstanden, schön. Keiner versteht ihn. Jetzt erstmal was. Ja. Tschüss. Abonniert uns. 5 Sterne. Folgen auf Instagram. Bussi, ausschalten. Jetzt.